Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt begrüßt Sie heute herzlich Daniela Wiesler. Erst im Wald kam alles zur Ruhe in mir. Meine Seele wurde ausgeglichen und voller Macht. So empfand es schon der norwegische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Knut Hamsun. Und dieser Magie des Waldes wollen wir uns gleich auch im ersten Teil des Sonntagsspaziergangs hingeben. Und zwar der eines ganz besonders berühmten und ganz besonders magischen Waldes, des Kauri-Waldes Waipoja Forest in Neuseeland. Danach probieren wir uns durch gedämpfte Hühnerfüße, vergorenen Tofu und gekochte Entenköpfe. Wir erkunden die ungewöhnliche Esskultur Taiwans. Wir besuchen außerdem Zinnsoldaten und Porzellanpuppen auf unserem Streifzug durch die Nürnberger Spielzeuggeschichte. Und wir entdecken im Anschluss mit zwei Sultern auf Hawaii Surfbretter, Ziegen und Käse. Aber zuerst machen wir uns jetzt auch schon mal musikalisch auf zum Gott des Waldes in Neuseeland.
Money till it
Im Nordwesten Neuseelands liegt einer der außergewöhnlichsten Orte Down Under. Waipawa Forest, Heimat eines der ältesten Wälder der Erde. Der berühmteste von all den Kauribäumen ist Tane Mahuta, der Gott des Waldes, wie er von den Maori genannt wird. Sein Alter wird auf bis zu 2500 Jahre geschätzt und das bedeutet, Tane Mahuta war auch schon längst groß und mächtig, als James Cook 1769 die Nordinsel entdeckte. Cook ließ damals Teile seines Schiffes mit dem haltbaren und gerade gewachsenen Holz der Kauribäume ausbessern. Später folgten immer mehr Bootsbauer seinem Beispiel. Die Stämme eigneten sich wie keine anderen als Masten für Segelschiffe und sie wurden wegen ihrer feinen Maserung auch gern für die Herstellung von Möbeln verwendet. Doch nicht nur den Holzfällern fielen die Bäume zum Opfer, die sogenannten Gum-Digger waren auch hinter dem Harz der Nadelbäume her. Heute sind die außergewöhnlichen Baumriesen massiv bedroht und zwar durch ein winzig kleines Bakterium, das sich wie ein Pilz verbreitet. Und wir, die Menschen, spielen dabei auch eine entscheidende Rolle. Michael Marek nimmt uns mit zum Gott des Waldes im Norden Neuseeland.
Ko ngā toki mata whaurua te waka, ko puhanga tohara te maunga, ko hokianga haka pau karakia te moana.
Ich komme aus einer Gegend, die von schäumendem Wasser umgeben ist. Der Ort heißt Hokianga. Ich gehöre zum Stamm der Ngāpuhi.
Koro Kamen ist Maori und redet in der Sprache seines Volkes. Die neuseeländischen Ureinwohner gelten als freundlich und hilfsbereit, stolz und selbstbewusst, so wie Koro Kamen, der mit den Überlieferungen der Maori vertraut ist.
Before us is the Hokianga Harbour. It's around about 40 kilometers in length.
Vor uns liegt Hokianga. Der 40 Kilometer lange Meeresarm mündet in die Tasmansee. Am Eingang der Bucht gibt es rechts eine riesige Düne, die wir Niwa nennen. Gegenüber auf der anderen Seite liegt ein großer Felsen.
Directly opposite Niwa, we can see a big rock there. And that rock we call Arai Te Uru. Arai Te Uru.
Oma Per auf der Nordinsel Neuseelands. Hier liegt die Hokianga-Bucht mit der gewaltigen Sanddüne des 200-Seelendörfchens. Dahinter schlängelt sich das zweispurige schwarze Asphaltband der State Highway 12 durch die hügelige Einöde. Ruhiges Land mit ein paar Möwen darüber von der nahen, rauberüchtigten Tasman Sea. Nach knapp 20 Kilometern taucht einer der ältesten Wälder der Erde auf und zugleich einer der außergewöhnlichsten Orte Down Under, Waipawa Forest.
Hui e.
If I was to directly translate the name Waipoua into English, Wai, W-A-I.
Wai bedeutet Wasser, Po ist die Nacht und Ua der Regen. Waipoua bedeutet also Regen im Wald bei Nacht.
Waipoua, the rain in the forest at night.
Das grüne Paradies ist die Heimat seltener Vögel, vor allem aber turmhoher Waldriesen, den Kauribäumen. Von allen Kauriwäldern Neuseelands ist keiner berühmter als Waipoua Forest. Für die Maori ein Heiligtum, erklärt Koro Kamen. Der Biologe, Touristenführer und bekennende Rugby-Fan kennt die Gegend wie kaum ein anderer.
It's a very ancient environment, filled with giant sentinels.
Dies ist ein uralter Ort, der von riesigen Wächtern umgeben ist, Kauri-Bäumen. Manche von ihnen haben auch einen Namen, Te Matua Ngahere, Vater des Waldes, hat den größten Stammumfang eines Kauri-Baums weltweit. Tane Mahuta, Gott des Waldes, ist der größte und älteste Kauri-Baum der Welt. Ich sage in der Welt, weil es Kauri-Bäume auch in Australien gibt, auf Fiji, Papua-Neuguinea, den Philippinen, in Malaysia und Argentinien. Die Bäume verbinden uns mit unseren Vorfahren.
Let's go to your ancestors.
Thank you very much.
Ein magischer Ort. Es ist feucht und kühl. Das Grün, Braun und Rot der Bäume verwebt den Wald zu einem schimmernden Dickicht. Auf einem schmalen Pfad geht es durch den Kauriwald. Hier flüstert jeder, so als ob die Geheimnisse des Ortes nicht gestört werden sollten. Dann zeigt Koro Kamen auf vermoderte Baumstümpfe und andere kleine Wunder am Wegesrand, wie einen glitzernden Silberfarn, ein Erdloch, in dem sich tagsüber Neuseelands Nationalvogel, der Kiwi, versteckt und winzige Kaurisprösslinge.
I have a message. Courtesy of a Maori proverb.
Ein Maori-Sprichwort besagt, obwohl klein an Wuchs, bist du von großem Wert. Alles hat einen Anfang, auch in dir steckt ein Riese.
A beginning. The beginnings of a giant.
Tagsüber besuchen Touristen Neuseelands berühmtesten Kauriwald. Abends ist es eine intensive, einsamere Begegnung. Dann lässt das Zwielicht die Riesen nur schemenhaft erkennen. Tane Mahuta, der Gott des Waldes, ragt kerzengerade 51 Meter in den Himmel und ist über 2000 Jahre alt. Nicht weit entfernt Te Matua Nahere, der Vater des Waldes. Mindestens 16 Menschen sind nötig, um ihn zu umarmen. Wie alle Kauribäume haben sie im Laufe der Jahrhunderte die unteren Zweige abgeworfen. Ihre Stämme sind absolut astfrei, ausgenommen die Baumkrone. Daher bietet ihr Unterholz Lebensraum für kleinere Bäume, Büsche, Farne und Moose.
This forest is home to over 400 species of plants.
Über 400 verschiedene Pflanzenarten finden im Kauriwald einen Lebensraum. Manche sind giftig, erklärt Koro Kamen, der auch für Footprints Waipoua arbeitet. Die Touren der Öko-Organisation sind einzigartig. Einheimische Maori begleiten die Besucher und erklären zum Beispiel, wie ihre polynesischen Vorfahren ihre Kanus aus Kauri-Stämmen bauten. Bis heute gehört Waipoua Forest dem Stamm der Te Rorua.
Maori tribe called Te Rorua.
Während es auf dem Wanderweg vorbeigeht an sattgrünen Farnen und uralten Kauribäumen, erfährt man Wissenswertes über die einheimische Flora und Fauna, über Mythen und Sagen der Maori.
Maori believe in gods of the different elements, god of the sea.
Wir Maori glauben an Götter, zum Beispiel an den Gott des Meeres und des Windes. Vor uns steht Tane Mahuta, der Gott des Waldes, und ich habe ihn für euch begrüßt. Mit 9000 Hektar ist Waipoua der größte Kauriwald Neuseelands.
In New Zealand, 9000 hectares big. Kia ni waha, kia arai te uru.
Koro Kamen beginnt zu singen. Der Mitvierziger begrüßt den Gott des Waldes. Kamen bittet um Vergebung, die Ruhe des Waldes gestört zu haben. LED-Spots mit Schummerlicht gehen an. Der Maori steht direkt vor diesem Wunder des Waldes, der aus einer Zeit lange vor der Geburt Jesu stammt. Es ist ein Gefühl der Zeitlosigkeit. Was Menschen vor 500 Jahren sahen, sieht heute noch genauso aus, Ein Ort, an dem vieles scheinbar spurlos vorbeigegangen ist. Die industrielle Revolution, Kultur- und Religionskämpfe, heiße und kalte Kriege, das Internet, Armut und Reichtum, Elend und Überfluss, all der Wandel, den die Menschheit über den Planeten gebracht hat.
Greetings to you, the Soul Tree. We are only said to be alive in those moments when our hearts.
Ich grüße die Seele des Baumes. Wir werden erst dann lebendig sein, wenn unsere Herzen sich dieser Schätze bewusst sind. Ich hoffe, dass sie dasselbe fühlt, wenn ich sage, Te Matua Ngahere ist einer dieser Schätze. Dieser Baum stand hier bereits vor 2000 Jahren, bevor die ersten Entdecker kamen, und 1000 Jahre vor der Geburt von Jesus Christus.
1000 years before the birth of Jesus Christ.
Plötzlich stehen zwei Wanderer aus der Schweiz neben Kodo Kamen. Sie haben von dem Wald gehört. Hier draußen in der Natur fühlen sie sich am wohlsten, sagen sie flüsternd.
Weil wir beide alte Wälder mögen. So.
Beeindruckend.
Ja, das Alter, die Unberührtheit dieses Waldes. Mystisch oder,
ja.
Oder heilig irgendwie.
2000 Jahre alt, 3000 Jahre alte Bäume, es ist schon wahnsinnig, was die schon alles miterlebt haben. Was wir nicht wissen. Also der ganze Wald ist so ein Ancient Forest, wie die das hier sagen. Und das ist also schon speziell. Ich habe noch nie im Leben so einen alten Baum gesehen.
Ja, ich auch nicht.
Für die Maori stellen die Kauri-Bäume eine spirituelle Verbindung zur Welt ihrer Vorfahren her. Der Überlieferung nach ist die Welt so entstanden. Ranginui, der Himmelsvater, und Papatuanuku, die Erdmutter, verharrten einst in einer innigen Umarmung. Ihre Kinder mussten die Enge der Verschmelzung erdulden. Das stärkste Kind, Tane Mahuta, befreite sich aus dieser Dunkelheit der Liebe, indem er sich gegen die Schultern seiner Mutter stemmte und sich ans Licht schob. Auf diese Weise trennte er seine Eltern und ließ Licht zwischen die Liebenden. Dieses Licht gelangte zur Erde und brachte alles Leben hervor. Auch der Tod steht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Bäumen. Wenn ein Baum fällt, stirbt ein Mensch, heißt es der Überlieferung nach. Kauri-Spezialist Kodo Kamen kennt noch ein anderes Gleichnis.
Can I tell you a quick story about a young Maori warrior who one day went walking in the forest, looking for a tree.
Ich möchte euch die Geschichte von einem jungen Maori-Krieger erzählen, der eines Tages in den Wald geht, um einen Baum zu fällen. Nachdem er ihn abgeholzt hat, kehrt er müde und hungrig nach Hause zurück. Am nächsten Tag jedoch steht der Baum kerzengerade wieder an seinem alten Platz. Also fällt unser junger Maori den Baum erneut. Wieder kehrt er am Ende des Tages müde und hungrig zu seiner Familie zurück. Am nächsten Tag findet der Krieger den Baum wieder stehend an seinem angestammten Platz. Aus Wut fällt er den Baum ein drittes Mal. Aber diesmal versteckt sich unser Maori hinter einem Busch und wartet.
Putting that tree back together again. So he jumps out from behind his hiding place and he says to those little insects and birds, "What are you doing? For I need this tree to build my family a canoe," they reply.
In der Nacht sieht er, wie kleine Insekten und Vögel den gefällten Baum wieder aufrichten. Der junge Krieger springt also aus seinem Versteck hervor und fragt die kleinen Tiere, was macht ihr da? Ich brauche diesen Baum, um für meine Familie ein Kanu zu bauen. Und die Tiere antworten, junger Krieger, du hast dafür nicht um Erlaubnis gefragt bei Tane Mahuta, dem Gott des Waldes. Also bittet unser Maori-Krieger um Erlaubnis und fällt den Baum erneut. Aber diesmal helfen ihm die kleinen Insekten und Vögel. Was die Moral von der Geschichte ist, Respekt vor den kleinen Dingen zu haben, denn ohne sie gibt es nichts Großes.
Without the little things, there are no big things.
Great story, thank you.
You're welcome.
Na tane mahuta ha.
Thank
Der Wanderweg durch den Waipoua Forest verläuft zumeist auf Holzbohlen. Solche Boardwalks sind existenziell wichtig für das Fortbestehen des Kauriwaldes. Denn die Bäume sind durch ein winziges Bakterium bedroht, über das bis heute nur wenig bekannt ist. Die Krankheit wird als Kauri Dieback Disease bezeichnet. Fest steht, das Bakterium arbeitet im Geheimen, im Untergrund. Manchmal dauert es Jahre, bis man erkennen kann, dass ein Baum erkrankt ist. Doch dann ist es längst zu spät. Die Krankheit macht aus den gewaltigen Bäumen kahle, verhungerte Gerippe, deren direkt unter der Oberfläche liegende Wurzeln verfaulen.
10 years ago, the Kauri Dieback was found on the mainland.
Vor 10 Jahren wurde die Kauri Dieback-Krankheit erstmals entdeckt. Leider gibt es bis heute kein Heilmittel. Wir wissen nur, dass diese Krankheit sich durch Sporen wie ein Pilz in den Wurzeln der Kauribäume verbreitet. Die Wurzeln verfaulen und am Ende verhungert der Baum. Es sind mikroskopisch kleine Sporen, von denen die Kauriwurzeln infiziert werden. Sie sind der empfindlichste Teil der Baumriesen und über sie wird der gefürchtete Pilz aufgenommen, mit dem Ergebnis, dass der Baum mit verunreinigter Nahrung versorgt wird. Sobald die Wurzeln verfault sind, erhält der Baum gar keine Nahrung mehr. Das führt zur Gelbfärbung des nadelförmigen Laubs, Blattverlust, Ausdünnung der Krone und Absterben der Äste. Zuletzt entstehen Narben am Ansatz des Stammes, durch die Kauriharz ausläuft. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Sporen durch Wanderschuhe übertragen werden, Fahrräder, Pferdehufe und Tiere. Deshalb hat die Forstbehörde zum Schutz der Kauribäume auch im Waipoua Forest Reinigungsstationen mit Bürsten und Desinfektionsmittel aufgestellt, die jeder benutzen muss, der in den Wald will.
You will see that there are brushes here. As part of the wash station, and so we need to brush our footwear.
Seht ihr die Bürsten hier? Damit müssen wir unsere Schuhe und Sohlen reinigen. Danach benutzt ihr diesen Hochdruckreiniger, der wie eine Wasserpistole aussieht und ein Desinfektionsmittel enthält. Alles sehr einfach und effektiv. Saubere Schuhe, glücklicher Ort.
Clean shoes, happy place. Effective.
Gleichwohl, Koro Kamens Appelle stoßen auf taube Ohren. Schätzungen der Forstbehörden gehen davon aus, dass nur jeder zweite Waldbesucher die Reinigungsstation tatsächlich benutzt. Wohl auch deshalb hat sich der Zustand der Kauribäume dramatisch verschlechtert. Mindestens ein Fünftel ist von dem Bakterium befallen. Innerhalb von 5 Jahren ist die Infektionsrate von 8% auf 19% gestiegen, vor allem dort, wo Menschen auf Wanderwegen durch die Kauriwälder marschieren. Rund um Auckland sind es sogar 60%. Kürzlich ist dort der erste Park für Besucher geschlossen und zum Sperrgebiet erklärt worden, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Eine Maßnahme, die mit der Kommune und dem Maori-Stammesrat abgestimmt wurde. Allerdings ist das Vorgehen auf heftige Kritik des Tourismusverbandes gestoßen. Die Touristiker fürchten, ihre Hauptattraktion zu verlieren. Derweil droht den Kauribäumen die Ausrottung, denn ein Heilmittel gegen die Krankheit, egal ob es sich um junge oder alte Kauribäume handelt, ist bis heute nicht gefunden worden. Auch deshalb hat die Naturschutzbehörde bereits 30 Wanderwege durch Kauriwälder für die Öffentlichkeit gesperrt, sagt Koro Kamen.
Obviously the closing down of tracks will inhibit those people who use those tracks.
Die Absperrung der Wanderwege soll die Menschen daran hindern, die Wälder zu betreten. Und wisst ihr, warum ich das befürworte? Ich möchte, dass die Tochter meiner Tochter unsere Kauribäume eines Tages noch erleben kann. Wir wissen, dass der Wald gefährdet ist. Deshalb müssen wir 2 Dinge tun. Erstens, den Kauris Zeit geben, sich zu erholen. Und zweitens, wir müssen schnellstens herausfinden, wie wir den Bäumen helfen können. Bis dahin wünsche ich den Kauris schöne Ferien.
We need to quickly find out how we can help you have a good holiday.
Vielleicht haben die Maori nicht nur hier im Waipawa Forest etwas bewahrt, was andere verloren haben, sagt Koro Kamen zum Abschied. Zu wissen, woher man kommt, um sich zu vergewissern, wohin man geht. Und dabei zeigt Kamen auf den ältesten Kauribaum der Welt.
It's advice from a tree. Stand tall and proud. Go out on a limb. Turn over a new leaf.
Zum Schluss noch der Rat eines Baumes. Steh aufrecht und stolz. Zeige dich. Beginne ein neues Leben, aber denke an deine Wurzeln. Trink viel Wasser. Sei glücklich mit deiner natürlichen Schönheit. Genieße die Aussicht und höre nie auf zu wachsen. Ratschläge eines Baumes. Es geht also darum, zu teilen, Spaß zu haben und vor allem Kultur und Natur in Einklang zu bringen.
So it's about sharing, having fun, connecting with culture and nature. Nā tāne mahutaha, ka mohi ori pohu, ka puta ko ho rau pohu o, e ngā rahu ātahi, ka puta ko muka, ko taura, ko wehehi, ko ho aue, kua tai mai kia koe he ikoi, hi-ha. Engari tohu manaha.
Die Weisheit der Natur und den Menschen, die mit ihr im Einklang leben in Neuseeland. Michael Marek führte uns durch den beeindruckenden Waipora Forest und in mir klingt noch nach der Respekt der Maui auch vor dem großen Wert der kleinen Dinge. Alles hat einen Anfang, auch in dir steckt ein Riese. Und mit diesem Gedanken verabschieden wir uns jetzt auch musikalisch von Neuseeland und nehmen schon einen Anlauf für den großen Sprung nach Taiwan, Nürnberg und Hawaii, denn dorthin reisen wir gemeinsam nach den Nachrichten ab 10 nach 12.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Reisenotizen, zweiter Teil, und es begleitet Sie weiter durch Deutschland und die Welt. Daniela Wiesler.
Thank you.
Geht ja bekanntlich durch den Magen und auch wenn wir reisen, sind es die fremden Geschmäcker, Gerüche und Gerichte, die uns auf ganz tiefen psychologischen Ebenen ansprechen und die wir auf ewig mit diesen Ländern verbinden. Deshalb ist der zweite Teil unseres heutigen Sonntagsspaziergangs ein sehr kulinarischer. Wir werden viel essen, probieren, verkosten, von asiatischen Hühnerfüßen bis zu hawaiianischen Käse. Und wir machen dazwischen eine Verdaupause in der historischen Spielzeugstadt Nürnberg. Aber wir starten jetzt auch schon musikalisch in einer der für unsere westeuropäischen Geschmacksnerven wahrscheinlich speziellsten Küchen der Welt in Taiwan. Also falls Sie nicht gerade eh beim Brunch sitzen oder schon auf dem Weg zum Mittagessen sind, holen Sie sich vielleicht noch rasch was zum Naschen für zwischendurch, denn unsere Sendung könnte heute vielleicht den ein oder anderen Speichelfluss anregen.
Ya bit la ka yo he lao bin le dan ye an mo mo ye ye zu la ngun mo pa tu shi ga mla ha hang an hing kang ini kun ta atun sa ta atum chi la ka ka ne shi lu ba nga yo bet bet be an lai wa ngo ngo ga jin yo ini ta ha حاجين زلاقة قطيح سؤونيا رمق ميبو لو كهرنونيا قاشا طوان غانسو جيمو يا سابلاق نباها لايكي Bok na kuliah ini gali Silahkan ke kasya bosen Teta mevaho yao kia Mahai su
Gedämpfte Hühnerfüße zum Frühstück, tausendjährige Eier zum Mittag, Schlange mit Farngemüse am Abend. Die Küche Taiwans ist irritierend, überbordend, außergewöhnlich. Am besten lernt man sie auf einem der vielen Nachtmärkte in den großen Städten kennen oder man wagt in legendären Restaurants sehr besondere gastronomische Erlebnisse. Franz Michael Rohm hat sich in Taiwans Hauptstadt Taipeh und in der Provinz des Inselstaats auf eine kulinarische Entdeckungsreise gemacht.
Wie fast überall auf der Welt spielt Essen, auch in dem seit 1912 existierenden Inselstaat Taiwan, eine dominante Rolle. Wie dominant, zeigt eine beliebte Begrüßung, die in der Familie und unter Freunden benutzt wird.
In Taiwan sagt man zu guten Freunden und in der Familie nicht Mi hao, guten Tag, sondern man fragt, hast du heute schon gegessen?
Die ganze Bandbreite der taiwanesischen Küche, eine Mischung aus chinesischen, japanischen und koreanischen Gerichten, erlebt man auf den berühmten Nachtmärkten. In der Hauptstadt Taipeh gibt es gleich mehrere davon, die täglich ab spätnachmittags geöffnet sind. An hunderten Mini-Garküchen wird eine unglaubliche Auswahl an preiswerten Speisen zubereitet. Sehr gefragt sind gegrillte Würstchen. Vom Schwein, Rind, Wildschwein, Geflügel, gemischt, sogar von Garnelen. Während man als Mitteleuropäer bei Würstchen kein Erkennungsproblem hat, stellt sich bei einigen Ständen sehr wohl die Frage, was ist denn das? Mit etwas Glück kennt der Standbesitzer den englischen Namen. Manchmal allerdings will man es lieber gar nicht so genau wissen. Grilled Chicken Ass am Holzspieß jedenfalls sind für unser eins eher gewöhnungsbedürftig. Einziges Problem beim Bummel über die Nachtmärkte in der Dihua Street, dem Shilin-Markt oder in der Snake Alley war die Aufnahmefähigkeit des eigenen Magens. Schwierigkeiten mit Unverträglichkeiten gab es keine. Die Holzkohle- und gasbefeuerten Kochstellen zeichnen sich durch gute Hygienestandards aus. Schlicht überfordernd allerdings ist die Auswahl. Nicht nur dutzende Gerichte wie japanische Zwiebelsuppe mit Rindfleisch, gegrillte Entenköpfe, Tintenfische am Spieß, Eintopf von Geflügelleber und Nierchen, Reibekuchen aus Seetang und Pilzen, junger Farn mit Spinat und Kohl, Kräuterseitlinge und Zuckererbsen oder Stachelmakrele aus dem Pazifik sind im Angebot. Dazu kommen nochmals hunderte Stände mit getrocknetem Obst, getrocknetem Fleisch, Fisch und Geflügel. Eine Herausforderung für westliche Nasen ist der von Taiwanesen sehr geschätzte stinkende Tofu, extra lange fermentiert. Zu trinken gibt es in der Regel hausgemachte Limonade, beispielsweise aus Pflaumen- oder Mangosaft, und Tee. Auch zwei einheimische Biersorten sind im Angebot. Eine Besonderheit auf dem Markt in der Difak-Shien-Straße im Zentrum der Hauptstadt Taipeh hat für den englischen Namen Snake Alley gesorgt. Vor einigen Lokalen sind in Terrarien Schlangen zur Schau gestellt.
Wir haben genug giftige Schlangen. Ja, giftige Schlangen bringen viel bessere Wirkung als andere ungiftige Schlangen. Für Männer Potenzial und für Augen und auch für schöne Haut. Zum Beispiel hier, die verkaufen Schlange hier. Guck mal, man sieht diese große Schlange. Man bestellen, man kann zum Beispiel man kann Suppe, eine Schlangensuppe oder ein Schlangenfleisch bestellen und essen.
Johannes Hsu hat in Stuttgart studiert und führt seit vielen Jahren deutsche Touristen über die Nachtmärkte von Taipeh. Der 57-Jährige erklärt, dass die Wirte mit den Schlangen im Terrarium signalisieren, dass es hier Speisen mit Schlangenfleisch gibt. Sie sind ungefähr dreimal so teuer wie andere Speisen, um 20 Euro pro Gericht. Johannes Hsu versichert, nur etwa 5% der Taiwanesen würden Schlangen essen. Entgegen europäischer Essgewohnheiten beginnt der Tag in Taiwan mit durchaus deftigem Frühstück. Dazu gehören olfaktorisch schwierig zu genießende Spezialitäten wie der bereits erwähnte Stinketofu und die tausendjährigen Eier. Auf vielen Tellern sieht man auch Hühnerfüße, morgens am liebsten gedämpft. Mittags und abends sieht die Speisenfolge in der Regel Fleischgerichte mit Nudeln oder Reis vor. Die asiatische Sättigungsbeilage wächst überwiegend auf Feldern an den Küstenregionen Taiwans. Wenn mehr als 4 Personen zusammen essen, sitzt man gern an einem runden Tisch. In dessen Mitte befindet sich eine drehbare Scheibe. Auf die werden nach der Bestellung vom Service die verschiedenen Gerichte sowie Nudeln und Reis gestellt. Auf diese Weise probiert jeder von jedem Gericht, das durch die Drehscheibe leicht zu den einzelnen Essern buxiert wird. Die Vielfalt der Restaurants ist faszinierend. Immer wieder überraschen ausgefallene Konzepte. Zum Beispiel das Unung Nang Restaurant in Hualien an Taiwans Westküste. Hier werden in schwülstig-plüschigen Ambiente teure Überraschungsmenüs serviert. Die Gäste reservieren, nennen einen Preis, in der Regel etwa umgerechnet 50 Euro pro Person, und genießen eine erlesene Speisenfolge. Auch die lange Tradition des Teeanbaus findet auf den Speisekarten einiger Lokale Beachtung. Im Aijoa-Ji-Restaurant im Ort Luye in der Südwestprovinz Taitung hat sich Besitzer Gan Zhenfeng auf mit Tee zubereitete Speisen spezialisiert.
Ich baue seit mehr als 30 Jahren Tee an. Vor 15 Jahren haben wir dann hier unseren Tee an Besucher und Touristen verköstigt. Das macht meine Frau, nach ihr heißt das Restaurant. Sie kocht auch sehr gut. So kamen wir auf die Idee, ob wir nicht ein kleines Restaurant im Teeverköstigungsraum eröffnen könnten. Ein Restaurant, in dem ausschließlich Gerichte mit Tee zubereitet werden. Anfangs waren die Gäste skeptisch, doch dann sprach sich unser Konzept herum. Die Sitzplätze haben wir aufgrund der Nachfrage immer erweitert. Jetzt sind es schon 60. Zu Beginn hatten wir gerade eine Handvoll Teegerichte, heute schon über 20.
Der 60-jährige Restaurantbesitzer zählt einige der beliebtesten Gerichte seines Lokals auf.
Als ein Klassiker gilt unsere Hühnersuppe.
Das Fleisch wird in Bitterteeöl gebraten. Dann servieren wir eine zarte, in schwarzem Tee gesottene Schweinehaxe. Als Beilage sehr beliebt sind Weizennudeln in grünem Tee gekocht. Für Vegetarier haben wir den Gang Tofu mit Gemüse, ebenfalls in grünem Tee zubereitet. Beliebt sind auch in schwarzem Tee gekochte Garnelen mit Bio-Zitronen. Als Nachtisch servieren wir Grüntee-Gelee, außerdem einen Klebereis, der mit schwarzem Tee gekocht wurde.
Gegessen wird in Taiwan übrigens von frühmorgens bis weit nach Mitternacht. Zwar schließen die meisten Restaurants abends gegen 11 Uhr, aber auf den Nachtmärkten kann dann problemlos weiter fast bis zum Morgengrauen geschlemmt werden.
Unbekanntes für den Magen. Franz Michael Rohm entdeckte für uns die Esskultur in Taiwan. Von Taiwan machen wir jetzt einen großen Sprung nach Bayern. Die Nürnberger Spielwarenmesse ist weltbekannt und erreicht Jahr für Jahr neue Rekordzahlen. In diesem Jahr waren es 70.000 Fachbesucher aus über 100 Ländern, die im Frühjahr in die fränkische Metropole gekommen waren, um die Stände von fast 3.000 Ausstellern zu besuchen. Sie präsentierten 1 Million Artikel, darunter 70.000 Neuheiten. Nackte Zahlen der Superlative. Aber dahinter steckt eine wirklich ewig lange Spielzeugtradition, die schon für unzählige glänzende Augenpaare und klopfende Herzen gesorgt hat. Bei Kindern und auch bei Erwachsenen. Auch Alfred Schmitz hat sich auf den Weg nach Nürnberg gemacht und ist in die Welt der Eisenbahnen, Rauschgoldengel und Zinnsoldaten eingetaucht.
Mit der Historikerin Carmen Lösch bin ich am Hauptmarkt verabredet. Ein riesiger Platz mit Rathaus und Frauenkirche schlägt hier das Herz der Altstadt. Ein reich verzierter Brunnen im gotischen Stil zeugt vom Wohlstand und der großen Bedeutung, die Nürnberg schon im Spätmittelalter hatte.
Unter der Woche ist hier Wochenmarkt und einmal im Jahr findet hier ein großer Sondermarkt statt, nämlich der Nürnberger Christkindlesmarkt. Weihnachtsmarkt, Christkindlesmarkt, da müssen wir mal gucken, wie alt ist dieser Weihnachtsmarkt überhaupt. Und da können wir fast 500 Jahre zurückreichen, nämlich im 16. Jahrhundert ist der als Kindleinsmarkt belegt.
Schon damals wurde hier Spielzeug in großen Mengen feilgeboten, hergestellt in über 100 kleineren und größeren Werkstätten. Und weil Nürnberg mit seinen 30.000 Einwohnern eine wichtige Metropole war, wo Fernstraßen zusammenliefen, kamen viele Kaufleute aus nah und fern in die Stadt, um dort Geschäfte zu machen.
Und daher ist ja Nürnberg wirklich historisch diese Spielzeugstadt. Nürnberger Tant geht durch alle Land. Tant ist heute so ein bisschen fälschlicherweise etwas, was als negativ bewertet wird. Aber Tant ist wirklich was, was man mit den Händen gemacht hat. Und hier waren wirklich historisch Handwerker, die sehr gewitzt waren.
Die Nürnberger wurden berühmt für ihre handwerkliche Geschicklichkeit, vor allem aber für ihren Ideenreichtum und das kaufmännische Gespür, den Instinkt dafür, womit man gutes Geld machen konnte.
Hätte ich Venedigs Macht, Augsburger Pracht, Nürnberger Witz, Straßburger Geschütz und Ulmer Geld, so wäre ich der reichste Mann der Welt.
Dieser Satz wurde in der Renaissancezeit zum geflügelten Wort. Damals gehörten kleine, einfache Puppen aus Ton und aus Holz zu den Verkaufsschlagern der Nürnberger Handwerker. Docken nannte man diese Figuren, die in Massen gefertigt wurden. Ende des 16. Jahrhunderts kam dann eine Berufsgruppe, die ebenfalls mit dem sprichwörtlichen Nürnberger Witz ausgestattet war, auf die Idee, diese einfach gestalteten Puppen durch den Glanz von Messing aufzuwerten und ihnen goldene Flügel zu verleihen.
Das sind Messingschläger, die in der Lage waren, hauchdünn diese Bleche zu schlagen. Jetzt hat man diese Docken mit einem Gewand verkleidet, also das ist auch fränkisch, das sind so Faltenröcke mit einer Schürze und einer Krone. Und aus diesem ursprünglichen Puppen ist dann ein neues initiiert worden, nämlich diese Rauschgoldengel.
Diese Rauschgoldengel fanden reißenden Absatz und wurden sogar zu einem Nürnberger Markenzeichen, das sich bis heute gehalten hat. Alle Jahre wieder, wenn sich der Haupt in den Christkindlesmarkt verwandelt, sind auch die Rauschgoldengel allgegenwärtig. Doch auch außerhalb der Weihnachtszeit kann man ihnen begegnen. Carmen Lösch kennt da eine ganz besondere Adresse, etwas unterhalb der Nürnberger Kaiserburg gelegen.
So, und wir sind jetzt hier so in dieser Kremersgasse, obere und untere Kremersgasse. Was waren die Kremer gewesen? Und hier ist die älteste Puppenklinik Nürnbergs. So. Jetzt zeige ich Ihnen erst einmal von außen das und dann gehen wir mal rein.
Ein Steinhaus aus dem späten Mittelalter. An der Fassade hängt ein Blechschild in Form einer hübsch bemalten Puppe. Darunter zwei Schaufenster voller Stofftiere, Holzfiguren und jeder Menge Rauschgoldengel in allen Farben und Größen. Ein Rundbogengang führt zu einem kleinen Innenhof. Durch eine schmale Holztüre geht es in den winzigen Laden von Rose Weihräther.
Hallo.
Hallo. Ja. Oh. Türe schließen, sonst geht nichts
mehr. Genau.
Vier Kunden und die Chefin. Mehr passen nicht rein in diese gemütliche Enge. Die Regale und Vitrinen ringsum sind proppenvoll mit nostalgischem Spielzeug. Rose Weihräther berät gerade eine Frau mittleren Alters, die nach einem passenden Püppchen für ihre alte Puppenstube daheim sucht.
Ach, ich habe da letztes Jahr mein 40-Jähriges gehabt, ne? Hier im Laden. Da haben die Reporter ein Bild gemacht, für das alle Wolken gefallen. Gucken sich das an mit Weitwinkel. Jetzt denken die Leute immer, die kommen in einen Riesenladen.
Auf einem kleinen Tisch liegen Puppen und Stofftiere, die repariert werden müssen. Aber in der Mini-Werkstatt entsteht auch Neues. Puppen und Marionetten werden hier gebaut. Und Rose Weihräther beherrscht auch noch die alte Kunst, Rauschgoldengel herzustellen. Die größeren Exemplare sogar in einer Luxusausführung mit edlem Haupt.
Also Porzellan. Früher waren die alte aus diesen Porzellanköpfchen. Mm-hmm. Und das sind noch die original alten Köpfchen. Und den Rest, den mache ich dazu. 10 bis 20 Stunden. Das falte ich ja alles mit der Hand.
Ja, ja.
Und dann die Botten draufkleben.
Wahnsinn.
Nur ein paar Straßenzüge weiter befindet sich in einem Gebäude mit prachtvoller Renaissance-Fassade das Nürnberger Spielzeugmuseum. Dort kann man eine Reise durch die Welt des Spielzeugs unternehmen, die von der Antike bis in die jüngste Vergangenheit führt. Museumsdirektorin Karin Falkenberg zeigt mir einige Ausstellungsstücke, die in der Stadtgeschichte von Nürnberg eine ganz besondere Rolle spielten.
Eine Nürnberger Docke, das waren Modepuppen, das waren die allerersten Modepuppen, die wir nachweislich hier haben. Man sieht es an der Gruslerhaube, die hat genau diesen Stil der Kopfbedeckung, die im 13. und 14. Jahrhundert auch bei den Damen der damaligen Zeit modern war. Hier haben wir einen Stadtturm aus Holzbausteinchen, den man zusammenbauen kann. Das Tolle an dem Stadtturm ist, man kann den ratzfatz zum Einsturz bringen, nämlich indem man die Tür, das Tor nach innen drückt und dann klappert der in sich zusammen und dann kann man wieder von vorne mit dem Aufbauen anfangen.
In einer anderen Vitrine jede Menge Blechspielzeuge, bewegliche Figuren zum Aufziehen, Modellautos, Dampfmaschinen und Eisenbahnen.
Für Nürnberg waren die Blechspielwarenhersteller essentiell. Das war quasi die Metropole für Blechspielzeug, für die technischen Finessen, für die kleinen Besonderheiten, auch für exakte Widerspiegelungen dessen, was in der Realität vorhanden war.
Auch in Sachen Zinnfiguren waren die Nürnberger Hersteller führend. Sie entwickelten ein spezielles, einheitliches Format, damit auch alle Figuren maßstabsgerecht zueinander passten. Ein kompletter Ausstellungsraum ist diesem Themenbereich gewidmet. Meine letzte Station auf den Spuren Nürnberger Spielzeuggeschichte führt zum Handwerkerhof, direkt am historischen Königstor, an der mittelalterlichen Stadtmauer gelegen. Dort kann man einem Zinngießer bei der Arbeit zusehen oder in einem Antiquitätenladen nach historischem Blechspielzeug stöbern. Helmut Gerber, Jahrgang 1947, den es vor vielen Jahren aus dem Rheinischen nach Nürnberg verschlagen hat, zeigt mir einige historische Sammlerstücke. Viele davon wurden in Nürnberg gefertigt.
Das ist Schoko hier. Schokoautos haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie besonders hohe Technik hatten. Da war immer etwas Besonderes drin. Die waren also auch ferndenkbar. Oder wie dieser da, da hat man mit so einem Zauberstab, ist man da oben drüber gefahren, dann blieb der stehen. Sowas habe ich auch mal gehabt. Und hier sind also einige Schätzchen drin, die gehen schon in die Hunderte. Dieses kleine Spieldose da, die dreht man auf, dann fährt die Eisenbahn rum. Das ist von der Firma Bub, die ansässig war. Ganz selten, ich glaube, kostet 500 Euro. Kann ich Ihnen helfen?
Ja.
Wenn Männer wieder zu Jungs werden, Alfred Schmitz erkundete die Nürnberger Spielzeuggeschichte.
Thank you.
Fernweh im Ohr? Unsere Reisenotizen zum Nachhören finden Sie auf deutschlandfunk.de/Sonntagsspaziergang oder in der App DLF Audiothek. Kostenlos herunterladen für Android und iOS.
Ho'olohe mai e nā mamo hele I ka holo ka ime ka hokulea e maliu mai e nā kamali hele I ka holo ka ime ka Lele I raro I raro tonga lele I Tahiti Lele paha I nuku hiva e hahae ana I na po e kupuna Aui I ka moana ui ui Aui ke kai ke kai kua kea Nana I na hoku I ka lewa Na makali I o ka langi a kea A laila e a o mai I nā makani Mai e a mai e pā mai ana E a o mai I nā au moana Mai e a mai e holo mai ana E a o mai I nā mokuni Aina ka hiko nā po e kukuna I hele mai ai I hawa I nei Me ka nā au au me ka vivo A me ka mana loa
Sie haben es schon an der Musik gehört. Vielleicht wir haben uns aufgemacht nach Hawaii. Hawaii, allein schon das Wort, weckt sehnsüchtige Assoziationen. Endlose Sandstrände, Palmen, die sich sanft im Passatwind wiegen, mutige Wellenreiter, rauschende Wasserfälle, mächtige Vulkane und exotische Pflanzen. An Ziegen aber denken wahrscheinlich die wenigsten, wenn es um das ferne Tropenparadies im Pazifik geht. Bei Thomas und Eva Kafsack war das anders. Die beiden Sylter sind vor rund 20 Jahren nach Maui ausgewandert, die zweitgrößte Insel des hawaiianischen Archipels. Dort betreiben sie heute die Surfing Goat Dairy, was etwa so viel bedeutet wie Molkerei-Surfziege. Eine ganz besondere Ziegenfarm am Hang des Vulkans Haleakala, die inzwischen nicht nur zu den Top-Spots gehört für internationale Reisende auf Maui, sondern die auch für ihren preisgekrönten Käse bekannt ist. Thomas Sambol hat die beiden Sylter auf Maui besucht.
Sie heißen Sunset, Soho, Ringo, Bubu, Pipe oder, ja, auch Hansi. Und sie hören alle auf Thomas. Auf Thomas Kafsack, den Ex-Nordfriesen, der heute Ziegenfarmer auf Maui ist und gerade mal wieder ein paar Touristen über seinen Hof führt. Hier seht ihr die jungen Mädels. Ihr könnt ihnen ein bisschen Heu geben. Keine Angst, sie können euch nicht beißen. Ziegen haben nur im Unterkiefer eine Zahnreihe. Neugierig kommen die kleinen Ziegen näher und zupfen den Besuchern das trockene Gras aus den Händen. Davon gibt es hier an den sanft ansteigenden, windgeschützten Nordwesthängen des Haleakala, an denen es nur selten regnet, eine Menge. Zwei Drittel der rund 17 Hektar großen Farm sind Weideland, auf dem neben tropischen Gräsern auch Palmen und Kakteen wachsen. In der Ferne Zuckerrohrfelder und dahinter der tiefblaue Pazifik. Thomas Kafsack liebt das Meer und den Windsurf-Weltcup auf Sylt. Und genau dort hat ihn einst auch das Maui-Fieber gepackt.
Da waren ja jede Menge Surfer, die hier aus Maui kamen oder aus Hawaii. Und dann in den Herbstferien sind wir mit den Kindern nach Maui geflogen. Und es macht einfach süchtig, diese Inseln. Und speziell Maui. Maui hat den Vorteil, dass wir eigentlich alles an Klima haben. Wir haben wie hier ganz trockenes Klima. Gehst du auf die andere Seite, da regnet es eigentlich fast täglich. Wenn dir das zu warm hier unten ist, dann fährst du halt eben den Vulkan rauf, da oben ist kälter. Bis dahin, dass wir im Winter Schnee da oben haben, was nie einer glaubt, wenn ich ihnen das erzähle, dass wir auch Schnee in Hawaii haben.
Was es auf Hawaii jedoch lange wirklich nicht gab, war frischer Ziegenkäse. Im Hofladen ihrer Nachbarn auf Sylt waren Thomas und seine Frau Eva auf den Geschmack gekommen und nahmen die Idee mit nach Maui. Obwohl Thomas, der Computerfachmann, und Eva, die Lehrerin, von Ziegen und Käse überhaupt keine Ahnung hatten.
Meine Frau hat dann das gelernt auf verschiedensten Ziegenhöfen in Schleswig-Holstein. Und dann haben wir diverse in Frankreich und in Österreich besucht. Und alles, was wir an Tipps aufsaugen konnten, haben wir nur aufgesaugt. Aber es macht sehr viel Spaß, mit Ziegen zu arbeiten. Ziegen sind sehr schlau, sehr intelligente Tiere und sie lieben dich. Wenn du die paar Mal fütterst, dann laufen die hinter dir her.
Ziegen können aber auch ziemlich anstrengend sein. Besonders wenn man die Böcke von den über 100 Ziegen-Ladies trennen will. Die ganz normalen Weidezäune haben sie zunächst einfach übersprungen, erinnert sich Thomas Kafsack.
Deswegen mussten wir das noch höher machen mit Surfbrettern, damit die da nicht rauskamen.
Ausgediente Surfboards als Weidezaunersatz und als Klettergerüste für die Ziegenkinder, das gibt's wohl nur auf Maui. Die guten Kontakte der Kafsacks zur Surferszene machten es möglich und gaben der Farm schließlich auch ihren Namen. Surfing Goat Dairy.
Das fanden die Surfer auch ganz klasse. Deswegen siehst du hier, ich weiß nicht, wie viele hunderte von Surfbrettern wir haben. Die kommen von diesen Leuten. Also wenn Boards kaputt sind oder die nicht mehr mit diesem Board surfen, dann tauschen wir ein Board gegen Käse oder zwei, je nachdem, wie gut das Surfboard noch aussieht.
Allerdings, das mit dem Käse war am Anfang auch alles andere als einfach. Normalerweise ist Ziegenkäse auf Hawaii nämlich nicht so der Verkaufsschlager.
Fast alle Amerikaner mögen keinen Ziegenkäse, denn der an Ziege schmeckt. Das, was im Schnitt ein halbes Jahr alt war aus Frankreich. Dann zerfallen einige Säuren in der Milch, die dann diesen Ziegengeschmack geben. Das mochten die Leute nicht.
Frischer Käse von seiner Farm schmeckt dagegen garantiert nicht nach Ziege, versichert Thomas Kafsack. Und lässt seine Besucher gerne einmal naschen.
Mm. Oh man!
Oh Mann, ich mag das total. Es schmeckt wunderbar. Ziege ist okay, aber es hat so einen komischen Nachgeschmack.
It's got a little weird aftertaste to me.
Mir schmeckt irgendwie ein bisschen nach Pizza. Total witzig, aber lecker. Oh, das ist scharf.
ist wahrscheinlich irgendwie so Pfeffer drin oder sowas. Schmeckt jetzt vielleicht nicht wie normaler Ziegenkäse. Also man kann sich auf jeden Fall dran gewöhnen.
Selbst Ex-US-Präsident Barack Obama habe sich den Ziegenkäse von der Surfing Goat Dairy schon schmecken lassen, erzählt Thomas Kafsack stolz. Ständig würden sie neue Käsekreationen entwickeln. Klingt nicht so, als würden der 66-Jährige und seine 2 Jahre ältere Frau Eva bald wieder nach Sylt zurückkehren.
Nein, wir haben beschlossen, dass selbst wenn wir das hier verkaufen, dass wir hier auf Maui bleiben. Die Leute, die hier auf Maui leben, die haben eine der längsten Lebenserwartungen überhaupt. Die Leute werden hier 108, 112 Jahre alt.
Haben die beiden Norddeutschen also im Pazifik ihr Paradies gefunden? Eva zögert. Sie vermisse doch einiges auf Maui, sagt sie dann. Und es klingt ein bisschen nach Heimweh.
Ich vermisse Museen, ich vermisse Geschichte in den Städten, ich vermisse Hamburg mit den breiten Straßen und der Alster. Ich vermisse viel, viel, viel. Es spricht auch viel für Maui, vor allem im Winter. Im Sommer ist es mir zu heiß. Ich bin ein Nordlicht.
Nordlichter auf Maui und Surfbretter als Weidezäune im Tausch gegen frischen Ziegenkäse auf Hawaii. Thomas Sambold besuchte 2 Sylter auf Hawaii. In der kommenden Woche reist hier im Sonntagsspaziergang wieder Andreas Stopp mit Ihnen durch Deutschland und die Welt am kommenden Sonntag ab 11.30 Uhr. Und für heute verabschiedet sich von Ihnen noch mit Musik von Hawaii Daniela Wiesler mit einem Zitat von André Gide, der sagte: Es ist nicht möglich, Neuland zu entdecken, wenn man nicht bereit ist, für sehr lange Zeit das Ufer aus den Augen zu lassen. Einen wunderbar entspannt sonnigen Sonntag wünsche ich Ihnen.